Sie hören einen Podcast von DRS1.
Das ist DRS1 am Sonntagnachmittag mit einer Stunde Menschen und Horizonte. Heute mit dem Porträt von einer besonderen Schweizerin, Gertrud Pinkus. Sie trägt den Namen von einer bedeutenden Zürcher Familie, ist gebürtige Solothurnerin, Filmerin mit Leidenschaft. Einem bisschen breiteren Schweizer Publikum ist sie durch ihr Porträt Anna Göldin, Letzte Hexe, bekannt worden. Ein Film, der 1991 in Schweizer Kino gekommen ist. Im Menschen und Horizonte erzählt die Filmemacherin heute aus ihrem Leben, von ihrer Reise und ihren Filmen. Redaktion Simon Meyer, am Mikrofon Christian Zeugin.
Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. Never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. You've tried before to leave me but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. And I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you leave me, I will follow you and bring you back where you belong. Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you.
Beatles, do you like me too much? DRS1 am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizont. Ich habe vorher gesagt, Gertrud Pinkus mit dem Film Anna Göldin, Die letzte Hexe 1991, ist Gertrud Pinkus auch einem breiten Publikum bekannt worden. Als Regisseurin in der Filmszene hat Gertrud Pinkus aber schon Ende 60er, Anfang 70er Jahre Fuß gefasst. Ihre ersten Schritte in dieser Welt vom Film, ihre thematischen Schwerpunkte und Anliegen sind Thema in dem ersten Teil des Gesprächs, das Simon Meyer mit ihr geführt hat.
Regisseur oder Regisseurin sein ist immer noch ein Traumberuf. Auch wenn nicht mehr ganz so ein exotischer wie noch Ende der 60er Jahre, wo Gertrud Pinkus mit der Filmszene in Kontakt gekommen ist. Damals war es noch eher besonders gewesen, wenn jemand im Filmbusiness tätig war. Umso mehr, wenn der jemand eine Frau war.
Zu der Zeit, wo ich mich schon sehr für Film interessiert habe, hat es eigentlich nur Männer gegeben, die Film gemacht haben. Und das ist gerade die Zeit vom Noël Wagge. In Deutschland ist der Fassbinder, der Schlöndorff, gekommen mit ihren Filmen. Und sie haben eigentlich in diesen Filmen immer Männer ins Zentrum gestellt. Und das hat mich eigentlich besonders interessiert, auch Frauen dort hineinzustellen. Und ich habe angefangen beim Theater. Ich war zuerst beim Basler Stadttheater und habe Bühnenbildnerin gelernt. Dann auch eine Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in München. Und dort am Theaterwissenschaftlichen Institut habe ich schon Regiekurs gemacht. Und damals ist der Fassbinder eben auch mit seinem Theater, aber mit seinen Filmen in München tätig gewesen. Und ich war in diesem Umkreis gewesen und natürlich sehr davor fasziniert. Und bin dann schon 1971 zum Film durch eine Frankfurter Gruppe, die hier den Schweizer Film gemacht hat. Für die habe ich allerlei organisiert. Und die haben mich dann gerade mitgenommen und haben gesagt, du kannst das, du bist, musst das Vertrauen haben und wir machen alle alles, wir machen auch die Kamera, wir machen auch den Schnitt. Und genau die technische Seite hat mich sehr fasziniert, weil ich ja eben vom Künstlerischen herkomme.
Tatsache, dass sie gelernt habe, selber hinter der Kamera zu stehen, habe ihr bei der Umsetzung von ihren Themen mehr Freiheit gegeben, sagt sie rückblickend. Weil es hat sie einfacher gemacht, an die Frauen heranzukommen, um im Gespräch auch heikle, sehr persönliche Themen anzugehen. Aber
ich tue Frauen nicht glorifizieren in meinen Filmen. Und ich sehe es nicht wie die damalige Feministin, die sagt, die Frau ist besser als der Mann und dort nur das Gute für holen und die miesere Seiten eigentlich unterschlägt. Sondern bei mir sind die Frauen sehr vielfältig. Also ich sehe auch ihre scharfen Blicke aufs Geld, ihre Hinterhältigkeit, ihre Zielstrebigkeit, ihre Art von der Repression. Ich sehe ich genauso wie auch ihre Fähigkeit, eben zu lieben, zurück können zu stehen, bescheidener können zu sein und auch mit der Sache, die ansteht, direkt darum zu gehen. Also das differenzierte Persönlichkeitsbild von der Frau, das interessiert mich sehr.
Ihres Interesse hat sich natürlich nicht einzig auf Frauenthemen beschränkt. Es haben ihr verschiedenste gesellschaftliche Themen unter den Nägeln brennt. Und die hat sie anfangs der 70er Jahre vor allem für deutsche Fernsehanstalten können filmisch umsetzen.
Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich in der Schweiz wäre geblieben, hätte ich keinen Meter Film belichtet je. Weil damals die Schweiz, gut, wir hatten noch nicht mal das Frauenstimmrecht gehabt, aber in all diesen Bereichen eigentlich schlechter Zweig ist gewesen als Deutschland. Aber ich hatte sehr früh Gelegenheit gehabt, beim ZDF zu arbeiten, als freie Mitarbeiterin. Und dort auch Themen zu bringen, ja, aus dem sozialen Aspekt. Also ich habe sehr viele Beiträge gemacht über Ausländer und ihre Integration in Deutschland. Eigentlich fürs Fernsehen hatte ich wenig Frauenthema gehabt, aber Jugend. Und so habe ich eigentlich mit der Kamera und mit dem Mikrofon auch einfach das Land lernen kennen und das Problem der Leute. Das hat mich vor allem fasziniert. Weil ich komme aus einem kleinen Dorf, aus einem Bauerndorf im Buchiberg, also zwischen Solothurn und Bern. Und wo doch alles sehr, sehr festgefahren ist. Oder? Man ist aus das geboren und bleibt so. Und das Ausbrechen, das hat mir die Grossstadt Frankfurt gebracht. Ich habe jeden Tag mich einfach als Mensch müssen ganz neu beweisen. Und bin dadurch auch neugierig geworden, weil ich gar nicht gewusst habe, wie es diesen Leuten geht, was mit Menschen sind. Und sie wiederum haben, also gerade bei meinen Filmen, wo viele auch im Ruhrgebiet spielen, im Kohlenbergwerk oder bei den Opel-Arbeitern, sie haben mir ihre Situation und ihre Sache ganz besonders wollen erklären, weil ich Ausländerin bin. Und sie haben immer das Gefühl gehabt, ich komme nicht raus, ich wüsste es ja noch nicht. Und durch das, dass sie mir so stark entgegengekommen sind, sind auch die Filme dem Publikum entgegengekommen.
Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben soziale Themen aufgegriffen. Was hat Sie an diesen Themen fasziniert? Sie hätten ja vielleicht können auch ein bisschen sogenannte Easygoing-Filme machen. Das ist ja immer eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlich-politischen Fragen.
Nein, mich hat genau der andere Aspekt interessiert. Und zwar das, was dahinter liegt. Das, was die Leute und die öffentlichen Medien verschwiegen. Und das ist ja dann auch mein Film geworden, «Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen». Das ist ja das Ergebnis von langen Jahren Recherche in dem ausländischen Milieu in Frankfurt, wo ich dahinter gesehen habe, eben das, was verschwiegen wird. Und das, es ist mir dann, man sieht es auch im Film, gelungen, die Zunge zu lösen und dass die Frauen endlich von dem reden, wo eigentlich tabu sind, wo man sonst nicht drüber redet.
70er Jahre, das sind ja so ein bisschen die flippigen Jahre gewesen, das sind Hippie-Jahre gewesen. Wie haben Sie denn dort gelebt? In was für Lebensformen haben Sie dort gehabt?
Gut. Ich wollte ja einen Film machen. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte anspruchsvolle Filme machen. Ich wollte einen Film machen, der künstlerisch sehr ein höchstes Niveau hat. Also ich habe mir dort ganz grosse Mühe gegeben. Und ich habe selber Kameraführung gelernt. Ich habe selber Schnitt gelernt. Ich habe gelernt, die Sache zu organisieren, um möglichst viel in meiner Hand zu haben, dass mir niemand reinredet. Und das braucht unheimlich viel Fleiss. Also ich hatte überhaupt keine Zeit, irgendwie in diesen Kommunen oder Flipping oder mit Blümchen, sondern ich habe wirklich geschafft, von morgen um 6 Uhr bis nach. Ich habe oft in der Nacht Drehbücher geschrieben, weil ich ja eine Tochter hatte, die auch noch musste betreut werden, ob schon der Mann sehr viel übernommen hat. Das war meine Freiheit. Aber trotzdem sind die ganzen Ferien, die ganzen Wochenende doch mit dem Kind draufgegangen und alle andere Zeit musste ich extrem exakt einteilen. Und darum habe ich mir eigentlich, ich habe die Sachen natürlich mit Genuss, aber ich musste sie von aussen anschauen.
Hat dir das nie gefehlt?
Es ist eher vorher, in den 60er Jahren, bei mir passiert. Also ich bin sehr früh von daheim weg, sehr früh zum Theater, sehr früh nach München in die Akademie. Und das waren für mich eigentlich die Bohème-Jahre, wo ich das ausgelebt habe. Nachher, schon mit dem 68, wo meine Tochter geboren ist, ist dann das vorbei gewesen und ich habe einfach für mich Prioritäten gesetzt. Ich habe auch in der Frauenbewegung, wo ich auch die FVB mitgegründet habe in Zürich, mich dann zurückgezogen. Und die haben ja ganz viele Kurven und Umwege gemacht. Und ich habe das von außen angeschaut und habe gesagt, es hilft auch den Frauen viel, wenn sich eine von ihnen durchsetzt. Also ich habe sehr klar meinen Weg beschritten und mit unwahrscheinlich viel Disziplin.
Und wie der disziplinierte Weg weitergegangen ist und weitergeht, das hören wir gerade nach der Gabriella Ferri.
Di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni.
Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai, tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio. Così certo e così bello anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello.
Anche tu così presente, sempre, così solo nella
sempre,
mente, sempre.
Che tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
Tanto di tutto, tanto di
amore mio, così certo e così bello anche tu diventerai, come un vecchio ritornello che nessuno canta più.
Seins mit Menschen und Horizonte. Die Filmemacherin Gertrud Pinkus stammt ursprünglich aus einem kleinen Bauerndorf im Solothurnischen. Dort ist sie aufgewachsen und in die Schule gegangen. Früh ist sie dann weggezogen, hat am Basler Stadttheater ihre Ausbildung gemacht, hat ihre ersten Kontakte zur Filmwelt geknüpft. Ihre filmischen Lehrjahre hat sie dann in Deutschland gemacht. Ihr Lebenszentrum aber ist Zürich geblieben, wo ihre noch kleine Tochter gelebt hat. Der Vater von der gemeinsamen Tochter, ihre damalige Mann, stammt aus einer Familie, die die Linke in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus geprägt hat.
Sie haben gesagt, Sie kommen aus einem kleinen Dorf im Solothurnischen.
Ja, ich komme aus einem einfachen Milieu, aber doch aus einem stolzen Milieu, kann man sagen. Und ich hatte nie einen Bruch mit meiner Familie. Im Gegenteil, meine Familie, ob schon keine finanziellen Mittel, aber sie haben mich einfach moralisch und mit sehr viel Liebe gestützt. Wir waren das vierte Kind, 3 Mädchen und 1 Bub. Ich war das jüngste, darum hatte ich auch die Freiheiten gehabt, oder? Das ist ein Privileg. Und meine Eltern waren Arbeiter. Und so sind wir im kleinen, ländlichen, mit vielen Tieren, aber mit vielen Möglichkeiten aufgewachsen. Meine Eltern haben beide auf ihre Art eine starke künstlerische Ader. Auch wenn sie das nicht haben ausleben konnten. Aber sie haben es dann mit Wohlwollen gesehen, dass das Jüngste in diese Richtung tendiert. Und ich war eine sehr gute Zeichnerin in der Schule. Und bin auch dort von den Lehrern her, oder Lehrerinnen vor allem, auf dem künstlichen Sektor außerordentlich gefördert worden. Und das hat mir natürlich den Mut gegeben. Ich habe schon als 15-Jährige habe ich gefunden, ich bin Künstlerin. Ich habe dann auch vorübergehend so in einer Grube gelebt, habe Mosaik gemacht, Steine, Bildhauerei und habe dann auch ein Atelier genommen in einem Keller und habe dort gemalt. Das heisst, ich habe von mir die Meinung gehabt, dass ich Künstlerin bin. Und das ist ganz klar gewesen. Ich gehe den Weg. Und hatte dann aus technische Zeichnerin Ausbildung gehabt und auch in der Fotografie ein bisschen. Das sind alles so Anlehren gewesen auch. Und bin dann einfach von mir aus, von innen aus, an Basler Stadttheater und habe gesagt, ich möchte Bühnenbildner werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ohne Lohn kannst du einmal ein Jahr lang assistieren. Und dann habe ich einfach durch alle Werkstätten, ich habe mir selber einen Lehrplan gemacht und in allen Werkstätten gearbeitet. Und die haben einfach besonders Freude gehabt. So dass den Bühnenbildner selber haben mich dann als Assistentin geholt und genommen und mich auch in die Akademie gebracht.
Wie haben Sie sich denn da finanziert? Also angefangen ohne Lohn und ich nehme an, gross ist der Lohn nachher nicht gewesen.
Ich habe am Wochenende, es war ja in Basel, im Basel Stadttheater, ich habe am Wochenende von Basel nach Chiasso mit dem Wägeli in der SBB Gola verkauft. Und damit habe ich mich aus über Wasser gehalten. In der Münchner Akademie, da habe ich ein Stipendium bekommen vom Kanton Solothurn, wo die Hälfte musste zurückgezahlt werden, die Hälfte konnte ich einfach so brauchen. Es war kein grosses Stipendium, aber es hat mir einfach Mut, es war entscheidend, es hat mir Mut gegeben. Und ich habe dann dort ab und zu bei Kodak in der Fotoabteilung gearbeitet oder da oder dort einen Job. Kellnerin vorübergehend, so wie man es als Studentin damals gemacht hat.
Sie haben eigentlich wirklich schon sehr früh gewusst, welche Richtung was Sie gehen. Das sagen Sie ja selber. Sie sind, glaube ich, schon ein sehr disziplinierter Mensch.
Diszipliniert, ja, komme ich mir nicht vor. Von aussen gesehen ist es aber so. Ich bin relativ fleissig und mache meine Aufgaben. Aber ich glaube, das grosse Glück, das ich habe, ist, dass ich mich ohne Zögern einfach in die Sache hineinschmeisse. Und die dann eigentlich auch hundertprozentig mit allen Brüchen, die ich immer hatte in meinem Leben, habe ich einfach das ohne Rücksicht auf ein Risiko einfach angenommen.
Sie haben eine Tochter, die Sie mit 20, also eigentlich relativ früh, hatten.
Ja, der Vater von diesem Kind ist Marco Pinkus. Und ich bin relativ früh in die Pinkus-Familie reingekommen. Und die hat mich aus der ganzen Familie sehr fasziniert. Sie hat mich auch sehr gestützt. Also in meinem Selbstbewusstsein, wo ich damals nicht sehr das Grosses hatte. Und es ist mir klar gewesen, wenn ich ein Kind will, dann möchte sie es mit so jemandem. Also der Marco Pinkus ist ein sehr liebenswürdig. Sein Wissen ist enorm breit gewesen und einfach, sagen wir, von seiner Weltsicht sehr breit angeleitet mag sie. Und das ist für mich der richtige Kindsvater gewesen. Auch wenn die Ehe nachher nicht funktioniert hat in dem Sinn, was sehr schmerzhaft ist gewesen für beide. Aber die Ehe ist eigentlich in Brüche gegangen, weil die Zeit damals nicht so weit war, wie wir das hätten gebraucht. Also wir haben auf paritätischer Ebene das Kind wollen aufziehen. Wir haben beide unsere Sachen wollen weitermachen. Aber draussen neue Flüsse und die Umstände waren dermassen anders gewesen, oder? Wir waren damals noch in alten Ehe gesetzt. Die Gesellschaft war verknöchert damals. Es war noch unheimlich bitter gewesen, alles. Wir haben es nicht können durchziehen. Ich bin relativ früh von ihm weg. Und wir sind dann einfach sehr, sehr gute Freunde geblieben, bis er gestorben ist. Also noch lange, lange Jahre und haben einfach das Kind zusammen aufgezogen. Aber wir sind auch sonst, haben wir uns sehr viel mitgeteilt, auch nach der Trennung. Und unheimliches Vertrauen ineinander.
Je älter ihre Tochter geworden ist, desto mehr ist in ihr wieder ein alter Wunsch aufgekommen.
Mein grosser Wunsch war, später, wenn dann meine Tochter älter ist und mich nicht mehr so jeden Tag braucht, dass ich auswandere, noch einmal in einen anderen Kontinent. Ich war in Mexiko im 1985, habe dort eine alte Freundin von Zürich besucht, die dort Kunst gemacht hat. Und die hat ein Leben geführt dort, wo ich gesagt habe, das ist es, das möchte ich später auch. In der Zwischenzeit aber, also schon mit dem Plan ganz fest im Kopf, habe ich mich mit dem Stefan Portmann, das heisst, ich habe ihn schon lange kennt, er war ja Leiter von der Solothurner Filmtag, und wir haben gemerkt plötzlich, dass wir uns gefallen, nach so, so vielen Jahren, wo wir uns ja schon kennt haben. Und ich habe ihm gesagt, es ist gar keine Diskussion, du musst mich gar nicht näher anschauen, wenn du nicht auch willst emigrieren, weil ich bleibe nicht in diesem Solothurn hängen, mein ganzes restliches Leben. Und er fand, ja, das ist ein interessanter Gedanke. Und dann sind wir sehr, sehr viel zusammengereist, um zu schauen, ob das überhaupt geht. Und in dem haben wir uns natürlich sehr genöchert miteinander. Gut, er hat viel zu tun mit Film. Er hat ja auch die Schulungskurse gegeben und auch das Institut für Journalistik in Freiburg geleitet. Das heisst, er war der Medientheoretiker gewesen. Und auch darüber haben wir natürlich enorm viel miteinander Gesprächsstoff. Und das hat nur so gefunkt auf jeder Ebene zwischen uns. Und seine Unkonventionalität an die Sachen heranzugehen, das hat mich vor allem auch fasziniert. Aber in dieser Zeit hat meine Tochter mich noch nötig gehabt. Sie war in der Ausbildung. Ich habe gesagt, ich bleibe auf jeden Fall noch in der Nähe. Und in dieser Zeit habe ich den Film Anna Göldin vorbereitet. Zusammen mit dem Stefan. Aber ich habe das Drehbuch geschrieben und die Regie gemacht. Und wo dann der Film fertig ist, ist mir aufgefallen, dass eigentlich bisher mein ganzes Leben, also 20 Jahre Film, sich um nichts anderes hat gedreht als Film. Wenn man diesen Job macht, dann hört er ja nicht auf, zu oben um 6 Uhr und dann sind die Freunde und Familie. Nein, er geht durch die ganze Nacht, man ist noch am Schreiben in der Nacht, nochmal das Drehbuch und umschreiben, am Sonntag, am Samstag. Man tut alle, weil es ja so einen schwierigen Beruf ist und weil es so schwierig ist, Geld zu finden dafür, tut man alle Bekanntenkreise im Grunde genommen nach dem Film, nach dem Projekt, das man jetzt gerade vorhat, eigentlich funktionalisieren. Man geht eine Party, um die und die zu treffen, um denen wieder zu sagen, dass man das und das vorhat. Und das gibt mit der Zeit einen sehr schiefen Blick. Also man sieht die Freunde und die Welt nur noch aus dem raus. Und das hat mich plötzlich angefangen zu stören. Und Dana Göldin ist ja dann ein erfolgreicher Film geworden. Und dort hatte ich sehr viel Angebot gehabt. Und ich konnte noch einen draufsetzen. Und dann habe ich gesagt, nein. Wenn das alles war im Leben, ob schon das ja schon sehr reichhaltig war, aber ich möchte die Welt noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive heraus sehen. Und der Stefan, auch er, war eigentlich auf dem gleichen Punkt. Und dann haben wir auch gesehen, dass unsere Ehe, die mit einer ganz grossen Liebe geprägt war, auch immer wieder daraus rausläuft. Der Film, der Film, der Film. Der nächste. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt packen wir Koffer und gehen. Und wir haben es dort gerade finanziell leisten können, weil der Anna Göld ist ja auch finanziell ein grosser Erfolg gewesen. Und sind dann einfach ab. Und das ist dann nicht unser Wunschland Mexiko geworden, weil gerade der Aufstand ist von den Zapatisten gewesen. Und da und dort ist es klimatisch nicht gegangen, allerlei ist passiert. Und dann haben wir einfach den nächsten Bus genommen und der ist auf Guatemala gefahren. Und dort war es so wohl und wir beide waren sehr fasziniert von der Urbevölkerung dieser Länder. Mexiko und Guatemala leben Maya. Und wir haben gespürt, sie können uns noch einmal eine ganz neue Sicht auf die Welt zeigen. Und das hat uns angezogen.
Mehr über das Leben und Begegnungen im südamerikanischen Kontinent erfahren Sie dann im nächsten dritten Teil.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour
tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Menschen und Horizonte auf DRS 1, Sonntagnachmittag, 2:30. Gertrud Brinkhaus hat schon als junge Frau gewusst, dass der Film ihr Medium ist, um gesellschaftliche Fragen tiefer anzuschauen, um gesellschaftliche Fragen nachzugehen. Ihre Leidenschaft für den Dokumentarfilm hat sie anfangs von den 70er Jahren auf Deutschland, dann später auf Italien und dann wieder zurück in die Schweiz geführt. Anfangs 90er Jahre hat sie sich entschieden auszuwandern über ihr Leben im südamerikanischen Land Guatemala, erzählt sie jetzt der Simon Meyer in dem letzten dritten Teil von «Menschen und Horizonte».
Guatemala haben Gertrud Brinkhaus und ihren zweiten Mann Stefan Portmann nicht in einer Stadt, sondern in einem kleinen Dorf auf dem Land gelebt. Als einzige Ausländer und Weisse in einer indianischen Dorfgemeinschaft. In einer fremden, neuen Welt.
Sie haben auch eine andere Sprache. Sie haben die indianische Sprache und haben Spanisch nur aus Zweitsprache. Und viele Frauen haben sie auch gar nicht können. Das heisst, wir müssen uns Mühe geben, viel zu erfahren, eigentlich über die sinnlichen Wahrnehmungen und nicht über die intellektuellen. Und wir kommen nicht in ein Land, wo wir es besser wissen, weil sie haben so eine starke eigene Welt, dass wir so oder so unterlegen sind. Und genau die Erfahrung, die ist uns wichtig gewesen.
Haben Sie denn die Sprache ein bisschen gelernt?
Nein. Nein, das hat noch einmal länger gedauert. Es basiert auf ganz anderen Grundsätzen als unsere Sprache. Und sie haben es auch gar nicht so gern gesehen. Also, wir haben dann später viel mit indianischen Team zusammengearbeitet. Und dann hat man so den Spur noch etwas verstanden, um was es geht. Aber sie haben auch einfach durch die 500 Jahre Unterdrückung, die sie erlebt durch die Europäer, haben sie auch gern ihre Welt geschützt. Und das auch über die Sprache.
Weise.
Ja. Auch weise in dem, dass sie eigentlich ihre alte Kult, ihre alte Maya-Kult aufrechterhalten hat. Und der Katholizismus ist nur drüber gesetzt. Der ist nur äußerlich, weil sie da damit eigentlich durchgekommen sind. Oder? Sonst wären sie umgebracht worden. Das ist eine Überlebensstrategie. Und sie haben natürlich schon vom Katholizismus viel übernommen über die vielen, vielen Jahre. Aber darunter ist eigentlich ihre Philosophie.
Wie haben sie denn kommuniziert miteinander?
Genau das hat mich interessiert. Ich habe das schon vorher lang beobachtet, auch schon in Süditalien, dass man in anderen Gegenden der Welt sehr viel über das Auge macht. Sehr viel über Gerüche auch. Und mir hat es gefallen, dass man zum Beispiel in langen Spaziergängen, die ich gemacht habe, in Schluchten, wo die Leute ihre Gärten hatten, weit, weit aussen am Dorf, wo man eigentlich auf einem ganz kleinen Weg ganz allein kommt und dem anderen, der einem entgegenkommt, total ausgesetzt ist. Man muss auch wissen, dass all die Länder sehr viel Erfahrung mit Gewalt haben. Und alle Leute sind bewaffnet, mindestens mit einer Machete. Und unter Umständen die auch brauchen. Das heisst, das Ritual vom sich nähern geht über sehr viel. Wie geht's der Mutter? Wie heute ist schön Wetter? Und so weiter. Man redet Banalitäten und schaut daran ganz genau an in dieser Zeit. Und in der Art, wie er redet, in der Stimmlage, im Blick, in den Gesten, sieht man, das ist ein Freund, das ist ein Feind, da tun wir uns nähern, da gehen wir lieber aus dem Weg. Und das ist doch eine Erfahrungswelt, die ich sehr geschätzt habe.
Haben Sie denn als Paar den Film, euer gemeinsames berufliches Interesse oder Verbundenheit können ausklammern und euch wirklich auf das einlassen?
Ja, also gut. Ich unterliege ja eigentlich trotzdem immer dieser Faszination vom Film und habe dann natürlich weiter immer wieder Drehbücher geschrieben, obschon ich gesagt habe, ich höre auf mit dem Film. Weil ich habe Zeug gesehen, ich habe Ideen gehabt. Ich musste einfach sagen, ich bin halt einfach so. Wogegen der Stefan, er ist ab und zu zurückgefahren auf Europa und hat ja noch die Weiterbildungskurse gegeben. Aber er hat nach und nach aufgehört und hat sich am biologischen Gartenbau gewidmet. Mit den Leuten zusammen dort. Er hat Baumwiederaufforstungsprojekte angefangen, aus eigener Initiative. Er hat eine Fischzucht gemacht, wir waren am See. Und er hat eigentlich die Sachen von dort aufgenommen und die ganz integriert in sein tägliches Leben. Während ich immer noch halt mit dem, ja, dann natürlich eine Videokamera gekauft und da dann die Möglichkeit gehabt, auch die Geheimritual von den Leuten zu filmen, weil ich bin dann mit der Zeit doch da und dort akzeptiert worden. Und ich habe zwar den Film aufgeben, aber ich habe ihn nie aufgeben.
2003 war ein einschneidendes Jahr.
Im März, also Ende März 2003, ist der Stefan gestorben. Das ist für mich, also wie wenn man mir die Hälfte hat abgeschnitten. Der Tod ist nicht unvorbereitet gekommen, sondern schon etliche Jahre, also bereits in der Schweiz, hat er Herzschwierigkeiten gehabt. Die gesundheitlichen Probleme sind, wo wir ausgewandert sind, dort plötzlich weg sie, aber später wieder kam. Und sie ist Stück und Stück um Stück schärfer geworden. Ich habe ihn ja in den letzten Jahren gepflegt. Und der Tod hat sich früh angemeldet und war unausweichlich. Und trotzdem, wenn es dann passiert, ist die Welt noch einmal anders, als dass man es eigentlich vorher erwartet hat.
Was sie in diesen Jahren vorne zu Guatemala von der indianischen Urbevölkerung gelernt hat, die Lebensweisheiten, die Lebenshaltung der Maya-Bevölkerung, das hat Gertrud Pinkus in dieser schweren Zeit geholfen, um mit dem Verlust umzugehen und loszulassen.
Die Indianer, ich sage jetzt die Indianita, zu denen ja Maya gehören, hat ein anderes Verhältnis zum Tod als wir. Es ist ein Weltbild, das alles umschließt, das Lebige, das Tod, das Wiedergeboren werden, der immerwährend Zyklus. Also sie sind verbunden mit denen, die schon längst gestorben sind und mit denen, die noch nicht geboren sind. Und diese Verbindung, die hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, wo bei uns ja der Tod eher tabuisiert wird und etwas, wo irgendjemand mit uns schamhaft auch wegwischen, dort tut man diesen Sachen ganz klar in die Augen blicken und stellt sich dem und geht auch damit um. Es ist kein Tabu. Und ich wäre gerne in Guatemala geblieben und habe ja nachher noch 2 Jahre dort gelebt, allein. Die Welt in Guatemala, die Strukturen sind nicht da für eine Frau allein. Es ist nicht gegangen. Und darum bin ich dann zurückgekommen.
Sie sind 2005, also 2 Jahre nach dem Tod, dann zurückgekommen. Haben Sie etwas von dem mitnehmen, von dem Gedankengut, von dieser Lebenshaltung?
Ja, ich konnte das mitnehmen. Und zwar, ich habe sehr viel gelernt von den Weisheiten, von dem Maya-Volk, das basiert auf einem Gleichgewicht, auf einer Ausgewogenheit im Mensch selber. In dem, dass sie das Böse nicht vom Guten trennen, sondern das Böse ist im Guten drinnen und das Gute kann auch im Bösen drinnen sein. Man tut die beiden Polen, die wir ganz stark voneinander trennen, das eine verdammen und das andere aufloben, bis einem das Böse einholt von hinten, tun sie es von vorne anschauen.
Sie sind zurückgekommen, das ist jetzt auch wieder 3 Jahre her. Haben Sie sich wieder einfädeln können? Wie war das gewesen, das Einfädeln wieder in den schweizerischen Alltag?
Uff, nein, das war tatsächlich sehr schwierig. Denn die Ungereimtheiten, die wir haben, jede Gesellschaft hat Ungereimtheiten, aber man fühlt sich ja dort engagiert, wo man herkommt. Und die sind immer grösser und stärker da, weil man sie ja zeitlang nicht mehr kennt. Und ich finde schon, dass wir unnötig uns aufreiben über Nebensächlichkeiten, wo nebeneinander eben die Not, also die wirklichen Sorgen viel, viel grösser sind. Damit habe ich immer noch Mühe, ich finde das lächerlich. Dann ist der Film, ich versuche mich auch im Film wieder zu integrieren und mache mit der Christine Lutherburg einen Film im Berner Oberland. Es geht natürlich um Musik, um ihre Musik, aber es geht auch um die ganz, ganz feinen Gefühle und kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten von der Bevölkerung selber, aber auch von der Landschaft, von den Bergen, von den Tieren, von den Pflanzen. Also es geht um ganz, ganz feine, versteckte Sachen. Weil ich sehe dort eine ganz grosse und eine wichtige Welt.
Könnte man sagen, Sie sind wieder angekommen, daheim?
Ja, ich bin wieder angekommen. Also wenn man so zurückkommt aus einem Land mit so vielen Schwierigkeiten, mit so viel Armut, mit Leuten, die verhungern. Und in diesem Land ist dann auch eine extreme, sagen wir, desolate Zustände in ganz, ganz vielen kleinen Alltagsgeschichten. Also es ist furchtbar, bis auch nur eine elektrische Leitung funktioniert. Man steht stundenlang an, um auch nur 20 Franken bei der Bank abzuholen und so weiter. Das sind natürlich das Funktionieren eigentlich von den einfachen Dingen. Das habe ich hier natürlich sofort. Man macht den Wasserhahn auf und was kommt raus? Klares Wasser. Wunderbar. Auch einfach das Reale, das Direkte, das hier funktioniert, das schätze ich sehr. Und ich habe die Berge entdeckt. Ich bin dann sofort, eigentlich habe ich mir das GA gekauft und bin eigentlich meine Heimat auch landschaftlich anschauen und ich finde es etwas vom Grössten. Und das nährt mich sehr. Aber es ist eigentlich für mich immer in jedem Land gewesen, ich habe immer das gelebt und das geschätzt, was in diesem Land aus Gutes da ist. Und das versuchen zu managen und ein bisschen zu handeln, was aus negativ da ist und das möglichst zum Positiven drehen.
Das war eine Begegnung mit der Filmerin Gertrud Pinkus. Redaktion von deren Ausgabe «Menschen und Horizonte», Simon Meyer.
Sie hörten einen Podcast von DRS1. Sie hörten einen Podcast von DRS1.